Mit einem heftigen Ruck geht es los, nach oben auf das Dach von Notre Dame. Ankunft auf 50 Metern Höhe. Hier ragt der Vierungsturm in den Himmel, der am 15. April 2019 mit furchterregendem Getöse lichterloh brennend in die Kathedrale krachte. Er wurde originalgetreu wieder aufgebaut. 1000 massive Eichenholzteile, die mit 1500 Zapfen zusammengehalten werden. Beim Besuch im Juli ist der Turm bereits zur Hälfte mit Blei verkleidet. Arbeiter baumeln an Seilen um ihn herum. Dachdecker Thomas setzt Stück für Stück die präparierten Bleielemente an.
Alles muss wirklich gut sitzen, auch da, wo Ornamente oder Ecken sind. Und weil Blei ja ein sehr weiches Material ist, können wir es mit den Silikonhämmern anpassen und glattklopfen. Die einzelnen Bleistücke werden in einer Werkstatt vorgefertigt. Alles ist durchnummeriert, ein bisschen wie bei einem Puzzle.
Thomas und seine Kollegen arbeiten unter Hochdruck. Ihr Hauptgegner?
Das ist die Zeit, ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir hoffen, dass es hinhaut.
Es haut hin und das liegt daran, dass alle beteiligten Firmen Hand in Hand arbeiten. Der Chef der Dachdeckereinheit Remy Pinkiewicz gibt zu, dass dieser solidarische Geist auf der Baustelle zu Beginn keineswegs selbstverständlich war.
Heute gibt es einen echten Austausch. Am Anfang haben wir uns mit den anderen Dachdeckerfirmen noch misstrauisch beäugt. Wir dachten, jeder behält seine kleinen Geheimnisse für sich, versucht der Beste zu sein. Aber alleine würden wir es gar nicht schaffen. Wir tauschen uns jetzt bei allem aus. Sobald einer auf ein Problem stößt, spricht er mit den anderen darüber und berät sich.
Notre-Dame de Paris binnen 5 Jahren wieder aufzubauen, diese Herkulesaufgabe sei nur gemeinsam zu bewältigen, sagt Remy, reibt sich den 3-Tage-Bart und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Ich sag immer, Notre-Dame ist keine Baustelle, sondern ein Projekt. Eine tolle Herausforderung.
Alle ziehen an einem Strang und trinken in derselben Kneipe ihr Bier. Steinmetze, Architektinnen, Archäologen, Kranführer, Restauratorinnen, sie alle treffen sich im Schatten von Notre Dame. Das ist ihre Stammkneipe, die Brasserie à l'ombre de Notre Dame, in einer kleinen Gasse buchstäblich im Schatten der wuchtigen Kathedrale. An einem Abend Anfang November ist die Stimmung aufgekratzt. Die vorletzte Probe des Handwerkerchors, des Chœur des Compagnons, steht bevor.
Jetzt, wo die Baustelle fast fertig ist, werden wir alle ein bisschen wehmütig.
Stéphanie Duchesne, Chemikerin und zuständig für die Analyse der alten, zum Teil beschädigten Steine der Kathedrale, hatte die Idee zu diesem Handwerkerchor.
Mit dem Chor können wir dieses unglaubliche Projekt, an dem wir alle mitgearbeitet haben, abschließen. Und gleichzeitig verlängern wir das Abenteuer noch ein bisschen, tun uns noch einmal zusammen.
Stéphanie gehörte nach dem Brand im April 2019 zu den ersten Expertinnen vor Ort. Von ihrer Arbeit hing vieles andere ab.
2 Wochen nach dem Brand haben wir damit begonnen, die Überbleibsel aus den Trümmern auszusortieren, die man noch für den Wiederaufbau brauchen würde. Also beispielsweise Steine, an denen man Farben oder Formen oder auch Dimensionen ablesen konnte. Das alles mit voller Schutzausrüstung wegen des geschmolzenen Bleis vom Dach. Danach haben wir einen Plan für die Restaurierung entwickelt, der Schritt für Schritt die Säuberung der Wände und Bilder von der Bleibelastung vorgab.
Ein wichtiger Plan für Restauratorinnen wie Charlotte Ferber. Die junge Frau streicht sich die braunen, gewellten Haare aus dem Gesicht. Als sie ihren Rucksack in der Brasserie abstellt, sind ihre Fingerkuppen noch schwarz von der Arbeit.
Wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe heute ein Wandbild unterhalb eines Fensters von Eugène Viollet-le-Duc fertiggestellt. Er war ja der Architekt, der im 19. Jahrhundert mit der Renovierung Notre-Dames beauftragt war. Ich habe auch eine Nische mit einer reizenden Taube restauriert. Das Ergebnis ist wunderschön.
Farben, Steine, Leinwände, damit kennt sich Charlotte aus. Aber hat sie auch Erfahrung als Chorsängerin?
Nein, anfangs habe ich gezögert. Ich hatte das ja auch noch nie gemacht. Aber es liegt mir und meinen Kolleginnen einfach am Herzen mitzumachen. Dadurch, dass wir mitsingen, können wir ja auch bei der Wiedereröffnungswoche dabei sein. Das ist toll.
Aufbruch in der Stammkneipe. Es geht zur Chorprobe in die kleine Kirche Saint-Séverin, einen kurzen Fußmarsch von Notre-Dame entfernt. Für Chemikerin Stephanie Duchesne ist der Handwerkerchor ein Sinnbild für das, was sie alle miteinander auf der Baustelle von Notre-Dame de Paris geschaffen und geschafft haben.
Wenn nicht jeder seinen Part kennt, wenn nicht jedes Glied in der Kette seine Arbeit gut erledigt, dann klingt das Ganze am Ende auch nicht harmonisch.
Chorleiter Frédéric Pinault beginnt mit Stimmübungen. Die Kiefer müssen sich erstmal lockern. Es ist kalt. Neben den Kirchenbänken stapeln sich die Taschen und Rucksäcke der Sängerinnen und Sänger. Dazwischen geklemmt eine Wasserwaage, obenauf ein weißer Schutzhelm. Heute ist Yves Castagnier bei der Probe dabei. Der Notre-Dame-Organist wird den Handwerkerchor begleiten bei einer Messe für die Spender. Die einen haben Schweiß und all ihre Kunstfertigkeit gegeben, die anderen Geld. Rund 840 Millionen Euro. Nur weil so unfassbar viel Geld zusammengekommen ist, war die Wette von Präsident Macron, die Kirche binnen 5 Jahren wieder aufzubauen, überhaupt zu gewinnen. Organist Castagnier kann es kaum noch erwarten.
Ich freue mich sehr, diejenigen an der Orgel begleiten zu dürfen, die auf der Notre-Dame-Baustelle Unglaubliches geleistet haben. Nach 5 Jahren können wir endlich wieder nach Hause. Das ist eine unaussprechliche Freude.
Fünf Jahre Baustelle, die minutiös geplant werden mussten. Nach dem Schock des Brandes und der Erleichterung, dass die Kirche nicht einstürzen würde, galt es, die Kathedrale erst einmal zu sichern. Das hat ganze 3 Jahre in Anspruch genommen. In dieser Zeit waren die Gerüstbauer entscheidend. Einer von ihnen ist César Wilbert. Er arbeitet gerade in luftiger Höhe neben dem Vierungsturm an einem Podest für die Dachdecker. César erinnert sich.
Das Härteste war die Arbeit in der Kathedrale. Wir mussten Auskragungen bauen, also überstehende Plattformen hoch oben an den Gerüsten, auf denen dann die anderen Gewerke arbeiten konnten.
Kollege Alou Dembélé hieft eine Ladung Metallstangen vom Stapel. Er schiebt den Helm in den Nacken. Auch er hat nicht vergessen, wie es am Anfang war.
Innen sah es aus wie in einem Labyrinth. Gerüste vom Boden bis unter die Decke, vom Hauptschiff bis zum Chorraum. Echt anspruchsvoll. Alles muss ja immer stimmen, sonst wird es richtig gefährlich.
Harte Arbeit, höchste Konzentration. Doch der Zauber von Notre-Dame war immer da.
Als wir die Gerüste innen wieder abgebaut haben, von oben nach unten, da konnten wir die riesigen Rosetten aus nächster Nähe betrachten. Das war wunderschön.
Auch hier auf dem Dach arbeiten die Gerüstbauer vor sagenhafter Kulisse. Als sie die Stangen abladen, schimmert hinter ihnen das restaurierte Kreuz auf dem First der Apsis in der Sonne. Eine Kunstschmiede in der Normandie hat das ramponierte, 12 Meter hohe Eisenkreuz wieder hingekriegt. Ortsbesuch im Mai. Da ist das Kreuz fast fertig. Es fehlen nur noch die Vergoldungen. 1000 Stunden haben Schmied Florent Boutois und seine Mitstreiter da bereits in die Restaurierung investiert.
Das Kreuz ist unser Begleiter geworden, ein Teil von uns. Wir haben alle ein Stück von uns selbst dafür gegeben.
Mit Schaudern erinnert sich Florent an den Moment, als das Kreuz in der malerisch zwischen Apfelbäumen gelegenen Kunstschmiede eintraf. Der 34-Jährige ringt die starken Hände.
Das Kreuz sah aus wie ein riesiges Spaghetti-S. Das war ein Schock. Die einzelnen Stangen völlig verdreht. Als wir es auseinandergenommen haben, war das ziemlich heikel, denn wir mussten damit rechnen, dass uns die unter Spannung stehenden Stangen gefährlich entgegenschnellen.
1,5 Tonnen wiegt das Kreuz, das Architekt Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert entworfen hat. Am oberen Ende reiche Verzierungen, die an eine riesige Eisblume erinnern. Über die originalgetreue Nachbildung des Kreuzes und der gesamten Kathedrale wacht der heutige Chefarchitekt von Notre-Dame, Philippe Villeneuve. Der als rastlos und nahezu besessen geltende Wächter über den Wiederaufbau hat es sich im Mai nicht nehmen lassen, in die Normandie zu kommen, um das fast fertige Kreuz in Augenschein zu nehmen.
Wenn man an der Restaurierung solch eines historischen Monuments mitarbeitet, gilt eine Regel. Ja, du bist Kunsthandwerker, aber Künstler? Nein. Hier soll man sich nicht selbst verewigen. Hier muss man sein Ego zu Hause lassen.
Ist er sehr streng mit den Handwerkern? Geht es auch schon mal ruppig zu auf der Jahrhundertbaustelle?
Das
kommt auf den Tag an und darauf, wen ich vor mir habe. Meistens läuft es gut ab, kaum zu glauben. Klar, man braucht schon eine gewisse Durchsetzungskraft. Aber wenn man dann solche Tage wie heute erlebt, mit so einem schönen Ergebnis, sagt man sich, naja, sie werden es mir schon nicht nachtragen.
Mittlerweile funkelt das Kreuz wieder auf dem Dach von Notre Dame, aber es dort oben zu montieren war kein Kinderspiel. Der Chef der Schmiede Alexandre Gury und seine Mitarbeiter mussten das Manöver regelrecht proben. Gury, Vollbart, kleine Nickelbrille, schwarzer Pulli, strahlt die Ruhe desjenigen aus, der sein Handwerk versteht. Er zeigt auf eine Holzinstallation im Innenhof der Schmiede. Zimmerleute haben die Spitze des Chordachstuhls von Notre Dame zu Trainingszwecken nachgebaut. Im Originalmaßstab.
Wir werden 15 Personen auf dem Dach und unter dem Dach brauchen. Die Montage muss an nur einem Tag erfolgen, denn der Kran kann das schwere Kreuz nicht eine ganze Nacht lang halten.
Über die Kräne wiederum wacht Philippe Jost, der Maître du Chantier, der organisatorische Leiter der Baustelle. Er dirigiert das Zusammenspiel aller Beteiligten. Auch er ist zur feierlichen Entgegennahme des Kreuzes in die Normandie gekommen. Seine Mitarbeiter haben die Montage des Kreuzes sowie jeden Schritt auf der Notre-Dame-Baustelle akribisch geplant.
Mein Tag beginnt um 6 Uhr morgens. Der erste Akt ist die Einteilung der Kräne. Alle Unternehmen, die an dem Tag einen Kran benötigen, wie zum Beispiel diese Schmiede hier, melden ihren Bedarf an und wir teilen je nach Wetter und vor allem je nach Windlage die Zeitfenster ein.
250 Unternehmen muss Jost koordinieren. Unvorhergesehene Umstände sind der Normalfall.
Es gibt immer Anpassungen, zum Beispiel wenn jemand länger braucht als gedacht. Oder umgekehrt, wenn jemand schneller fertig ist, sodass sich ein Zeitfenster auftut, das man dann zügig für anderes nutzen sollte. Diese Arbeitsplanung ist zentral.
Auf der Baustelle muss alles ineinandergreifen, genau wie beim Chor. Restauratorin Charlotte Ferber sucht ihren Platz bei den Sopranstimmen. Lachend schaut sie auf ihre schwarzen Fingerkuppen. Keine Zeit, sich vor der Probe noch irgendwo die Hände richtig zu reinigen.
Ich arbeite ohne Handschuhe, da ist das immer so.
Sie reckt den Hals und blickt in bekannte Gesichter.
Ich erkenne einen Steinmetz wieder und da einen Kranführer. Ich bin mit Kolleginnen hier, Restauratorinnen, Archäologen.
Dranbleiben, das Beste geben, das ist auch der Anspruch von Paul Bergamo. Er leitet die Glockengießerei Corny Avard. Auch diese Traditionswerkstatt liegt in der Normandie und hat in den letzten Monaten einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau Notre-Dames geleistet.
Diese Glocke erzeugt den Nominal, also den Schlagton F1. Sie ist 1,20 Meter hoch und wiegt ca. eine Tonne.
Der Meister, kahler Kopf, spitze Nase, hat die wuchtige Glocke mit Hilfe eines Brückenkrans in die Mitte der alten Backsteinhalle manövriert. Er überreicht den Gästen seiner Werkstatt einen riesigen Klöppel. Ein Schwung, ein sachter Schlag. So klingt Etienne. Eine von 8 Glocken aus der Kathedrale von Notre Dame, die Bergamo und sein Team restauriert haben.
Sechs
von 8 Glocken waren nach dem Brand noch in einem recht guten Zustand. Aber wir mussten erst mal eingehende Tests machen, die Mechanik prüfen, den Klang. 6 Glocken haben wir dann eigentlich nur gesäubert. Bei den zwei Glocken Gabriel und Marcel allerdings mussten wir etwas weitergehen. Werden sie thermisch behandelt, also erhitzt, um die richtige Spannung der Glocke wiederherzustellen. Und bei Gabriel mussten wir etwas oben an der Krone schweißen.
Pour Gabriel, on a fait une petite soudure sur la partie couronne.
Paul und seine Mitarbeiter kennen die Glocken ganz genau. Denn sie selbst haben sie erst vor wenigen Jahren, 2013, angefertigt. Zum 850. Geburtstag von Notre-Dame de Paris. Geschaffen für die Ewigkeit, doch am Ende waren sie nur 6 Jahre lang zu hören. Denn dann brach der Brand aus und Bergamos Glocken kehrten in die Gießerei zurück, um hier aufgepäppelt zu werden. Auch der Erzpriester von Notre-Dame, Olivier Ribadeau-Dumas, ist vergangenen Mai in die Gießerei gekommen, um die fertigen Glocken abzuholen. Im Innenhof legt der schlanke, hochgewachsene Geistliche seine Hand andächtig auf eine der Glocken.
Il y a beaucoup de voix dans la cathédrale, mais ça c'est la voix extérieure de la cathédrale, celle qui invite.
Es gibt viele Stimmen in einer Kathedrale. Die Glocken sind ihre äußere Stimme. Sie lädt die Menschen ein. Innen gibt es natürlich die Orgel, aber nach außen sind es die Glocken. Sie sind die Zeugen dessen, dass eine Kathedrale lebt. Im Rhythmus der Menschen, aber auch im Rhythmus des Gebetes.
Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom.
Mittlerweile sind die Glocken nach Paris zurückgekehrt. Auch die kleine neue Glocke, die während der Olympischen Spiele jeder Sieger und jede Siegerin im großen Stadion läuten durfte. Ribadeau-Dumas konnte sie vor der Kathedrale in Empfang nehmen und segnen.
Pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi.
Eingebaut hat die Glocken Alexandre Goujon. Der gedrungene Mann mit schwarzer Fließjacke und Goldrandbrille erklärt auf dem Vorplatz von Notre-Dame, worauf es ankommt.
Die Glocken dürfen beim Einbau in die Türme natürlich auf keinen Fall irgendwo anecken. Das wäre eine Katastrophe. Aber das Schwierigste ist die Präzisionsarbeit, dass der Hammer die kleine Glocke genau am richtigen Punkt trifft.
Wo werden Sie selbst denn bei der Wiedereröffnung sein?
Ich werde im Glockenturm sein, denn es soll ja auch die dickste Glocke Emmanuel läuten. Und da sind noch nicht alle Vorbereitungen abgeschlossen. Es ist besser, wenn ich vor Ort bin.
Dann sind Sie also der Glöckner von Notre-Dame.
Ja, das kann man so sagen.
Wenn die Glocken zur Wiedereröffnung dann endlich läuten, soll auch die große Orgel wieder erklingen. Mit diesem Magnificat, komponiert von Organist Yves Castagnier, soll der freudige Moment gefeiert werden. Das Werk musste erst einmal in einer anderen Kirche eingespielt werden, denn die Orgeln sind wenige Wochen vor der Wiedereröffnung noch nicht einsatzbereit, erklärt Erzpriester Ribadeau-Dumas bei einer Pressekonferenz.
Die große Orgel konnte einfach vollständig abgebaut und gesäubert werden. Dann wurden die 8000 Pfeifen wieder eingebaut und jetzt werden sie gestimmt. Ich selbst hatte das Glück, einmal zufällig durch die Kathedrale zu laufen, als der Orgelbauer die unterschiedlichen Pfeifen anspielte und die Register zog. Das war sehr bewegend und ein wunderschöner Klang.
Misstöne allerdings gibt es wegen der Entscheidung von Präsident Macron und der Diözese, 6 der alten, aber gut erhaltenen Fenster aus dem 19. Jahrhundert ausbauen und neue, moderne Fenster entwerfen zu lassen. Wortführer der Kritiker ist Didier Riquener, Gründer der kunsthistorischen Zeitschrift Tribune de l'Art. Er hat eine Petition gegen die zeitgenössischen Fenster gestartet. Rund 240.000 Unterschriften sind zusammengekommen. Riquener wird vor Gericht gehen.
Die Entscheidung des Präsidenten ist anfechtbar. Es handelt sich immerhin um ein Gebäude unter Denkmalschutz. Das kann man nicht einfach verändern, wie man will. Wir werden in jedem Fall kämpfen. Denn wenn wir nicht kämpfen, würde Macron machen, was er will.
Kein Kommentar, sagt der Notre-Dame-Chefarchitekt Philippe Villeneuve zum Fensterstreit. Er zieht nur vieldeutig den Zeigefinger über seine Lippen. Doch jeder weiß, dass auch er aufgebracht ist. Wie konnte sich der Präsident nur über die einstimmige Empfehlung der Kulturerbekommission hinwegsetzen? Und Baustellenleiter Philippe Jost? Er blickt gelassen auf den Streit. Er deutet auf die kleine olympische Glocke, die gerade auf dem Vorplatz von Notre-Dame gesegnet worden ist. Auch sie bringe ja Neues in die Kathedrale.
On est tellement attaché à Notre-Dame que Notre-Dame suscite des passions, forcément.
Notre-Dame lässt niemanden kalt. Alle haben starke Überzeugungen. Die neuen Fenster sollen eine Spur dessen hinterlassen, was hier passiert ist. Der Brand, der unglaubliche Wiederaufbau. Außerdem haben die Zeitgenossen über die Jahrhunderte hinweg immer etwas Neues beigesteuert. Das kann für die Kathedrale auch gut sein.
Genauso sieht es Erzpriester Ribadeau Dumas.
Die Kathedrale hat ja kein Verfallsdatum. Sie durchlebt die Zeitalter. Vor 850 Jahren wurde sie erbaut. Im 17. Jahrhundert, dann unter Ludwig dem 14., kamen wichtige Gemälde hinzu. Im 19. Jahrhundert die Restaurierung und die Renovierung durch Architekt Viollet le Duc. Es ist normal, dass jedes Jahrhundert die Kathedrale prägt. Die Entscheidung von Präsident Macron zeigt, dass auch das 21. Jahrhundert seine Spur hinterlassen sollte.
Das Neue soll sich zum Alten gesellen, das mit so viel Kenntnis, Fleiß und Hingabe wieder aufgebaut worden ist. Beim letzten offenen Werkstatttag auf dem Vorplatz im Herbst haben die beteiligten Kunsthandwerker noch einmal ihr Können der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch Charlotte Ferber hat ihren Stand hier aufgebaut. Die Restauratorin zeigt, wie sie mit überlieferten Techniken ein altes Gemälde wiederherstellt. Auf einem Pauspapier, das über einer Leinwand hängt, hat sie mit Bleistift die Madonna mit dem Kind vorgezeichnet. Nun prickelt sie die Linien mit einem kleinen Rädchen nach, sodass feine Lochlinien entstehen. Anschließend tupft sie mit einem Stoffknäuel diese Linien entlang. In dem Knäuel befinden sich feinste Farbpigmente, die danach auf der Leinwand die Umrandungen für die Figuren vorgeben.
Die größte Herausforderung ist es, dem Original gerecht zu werden, auf der Höhe der Künstler von damals zu sein. Man sieht, wie fein ihre Handarbeit war.
Die Farben sind fast verstörend intensiv. Erzpriester Ribadeau Dumas schlendert über den Vorplatz, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Werden die Menschen Notre-Dame überhaupt wiedererkennen? Werden sie nicht sogar schockiert sein?
Sie werden verzaubert sein von der Helligkeit der Steine, von der Strahlkraft des Lichts, von der Pracht der Gemälde. Kein Zeitgenosse hat ja die Kathedrale jemals so gesehen. Es gilt, sich ganz neu überraschen zu lassen. Die gotische Höhe. Die Größe konnte man ja vor dem Brand gar nicht ermessen, so dunkel wie die Wände mit den Jahrhunderten geworden waren. Und nun die vielen schönen Details. All das führt uns die Genialität jener vor Augen, die diese Kirche erbaut, sie über die Jahrhunderte hinweg gepflegt und schließlich nach dem Brand wieder aufgebaut haben.
Die Genialität all dieser Männer und Frauen, die an einem kalten Novemberabend nach getaner Arbeit zusammengekommen sind, um mit ihrem Handwerkerchor für den großen Moment zu proben. Die Wiedereröffnung von Notre-Dame. Thank you.